Das Thema unserer Bibelwoche lautet: Das Ende aller Dinge ist nahe, wie wir geheiligt leben, um bereit zu sein, wenn Jesus erscheint. Wir betrachten mit Gottes Hilfe den ersten und den zweiten Petrusbrief. Das Thema des ersten Abends lautet: Durch Leiden geht's zur Herrlichkeit. 1. Petrus 1, Vers 1 bis 12. Und wir wollen zu Beginn auf diese Verse aus dem Wort Gottes hören. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Manches habe ich vom Grundtext her, vom griechischen Text, nochmal etwas genauer versucht zu übersetzen. Und das so möchte ich uns jetzt auch vorlesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch Engel begehren zu schauen. Soweit das Wort Gottes. Wir erheben uns nochmal zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du durch deinen Apostel Petrus uns diesen Trost im Leiden gezeigt hast. Denn die damalige Gemeinde, die Gemeinde aller Zeiten und auch die heutige Gemeinde weithin erleben muss. Leiden, das auch noch auf uns zukommt, wenn sich die antichristlichen Schatten verdichten. Herr, so bereite uns zu, dass wir dir treu bleiben, gerade auch im Leiden, uns zubereiten lassen für dein Reich. Amen. Amen. Die beiden Petrusbriefe sind Trostbriefe in der Verfolgung, in der Bedrängnis, in der Trübsal, in der Drangsal. Sie stammen mit Sicherheit vom Apostel Petrus, obwohl die freche Bibelkritik das immer wieder zu bestreiten versucht, durch Stilunterschiede, was behauptet wird, oder gewisse Begriffe, oder dadurch, dass nicht bei allen frühchristlichen Zeugen der Kirchenvätergeschichte erwähnt wird. Aber es wird so viel Autobiografisches in diesen Briefen geschildert, dass es eine wirkliche Frechheit, ein Unglaube ist, wenn man sagt, das sei nicht vom Apostel Petrus geschrieben, sondern von einem späteren Fälscher. Es finden sich viele autobiografische Angaben, zum Beispiel, dass sie die Herrlichkeit des Herrn selber gesehen haben, diese Apostel, dass sie Teil oder Zeugen seiner Leiden sind, seiner Auferstehung. Wir haben auch hier schon einiges davon gehört. Und Petrus hatte sicher auch einen Sekretär, den Silvanus, was am Ende des ersten Petrusbriefes erwähnt wird, wodurch sich auch vielleicht das noch bessere Griechisch erklärt, was ja die Bibelkritiker alles in Frage stellen. Deshalb möchte ich mich auch damit mit diesen ungläubigen Thesen gar nicht auseinandersetzen, die man in der theologischen Forschung Land auf Land ab hört. Denn die Bibelkritiker, die Ungläubigen, sie haben Angst vor diesen Briefen, weil hier so viel grundlegende Wahrheiten drinstehen, die sie zur Umkehr führen würden. Und so kommt der Teufel und verführt den Ungläubigen dazu, den Aussagen, die ihnen nicht passen, die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Das ist meine kurzgefasste Antwort auf die Bibelkritik, die gerade an diesen Briefen sich besonders schlimm geäußert hat. Nun, die Petrusbriefe sind Trostbriefe in der Verfolgung. Sie sind wahrscheinlich in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben, als die Verfolgung zunahm, vor allem zur Zeit des schrecklichen Kaisers und Vorläufers des Antichristen Nero. Nero hat bekanntlich selber Rom in Brand gesteckt, weil er selber ja Rom neu aufbauen wollte, wollte sich einen unsterblichen Namen machen durch das neu erbaute Rom des Nero. Aber der Hass der Bevölkerung drohte sich gegen Nero zu wenden und dann suchte er Sündenböcke. Und welchen besseren Sündenbock hätte es geben können als die frühen Christen, die damals im Rom auch schon lebten, viele von ihnen. Und man hat nun diese Brandstiftung zu Unrecht auf sie geschoben und sie dessen bezichtigt, wodurch die erste große Verfolgungswelle im Römischen Reich sich über die frühe Christenheit ergossen hat. Das Martyrium traf viele und so auch, wie es die frühe, eine ziemlich glaubwürdige Tradition bezeugt, auch den Apostel Petrus. Der Herr Jesus hatte es ihm ja vorausgesagt, als er auferstanden war, am See Genezareth erschienen, dass er gefesselt wird einmal und ja, auch getötet. Und so sagt auch die Frühtradition, dass er wohl dann um 67, 68 herum zur Zeit des Nero gekreuzigt wurde, vielleicht sogar umgedreht gekreuzigt wurde in Rom. Es gibt verschiedene Ansichten darüber, aber entscheidend ist, viele dieser frühchristlichen Zeugen, auch wahrscheinlich alle Apostel außer Johannes, haben das körperliche Martyrium, das Blutopfer bringen müssen, dürfen, je nachdem, wie man sieht, für den Herrn ist auch eine besondere Ehre, im Kreuzestod zu sterben, den der Herr auch gestorben ist. Und Tradition sagt ja, Petrus sagte, das sei zu viel Ehre für ihn, sie sollen ihn umgedreht kreuzigen. Aber wie gesagt, das ist eine Tradition, es ist nicht der Bibel gleich zu achten. Aber man darf annehmen, dass diese beiden Briefe in dieser Zeit geschrieben sind, der erste Brief früher, der zweite wahrscheinlich kurz vor dem Tod des Apostels Petrus. So viel als Einleitung zu den Petrusbriefen. Nun zu Kapitel 1, Vers 1 bis 12, durch Leiden geht zur Herrlichkeit, habe ich es überschrieben. Natürlich, diese Überschrift ist immer ein Thema für den Abend jetzt, aber es steckt natürlich viel mehr drin und das werden wir jetzt sehen. Es geht nicht nur um Leiden, aber auch zentral um Leiden in diesen Abschnitten, in diesem ersten Abschnitt auch. Und es steckt viel mehr drin, so möchte ich jetzt also Wort für Wort, ich kann nicht jedes Wort in die Tiefe auslegen, aber doch einen Überblick über die wichtigsten Aussagen hier bringen, indem wir Wort für Wort hier entlang gehen. Petrus, die Selbstvorstellung des Autors, was heißt Petrus? Petros, der Fels, der kleine Fels, der auf dem großen Felsen Christus aufgebaut ist, als der erste Zeuge, der an Pfingsten die Predigt hielt, die zur Entstehung der Gemeinde führte, Apostelgeschichte 2. Der Herr Jesus hat ihm diesen Namen gegeben, auch Kephas, ursprünglich hieß er ja Simon, Simon heißt Erhörung von Shema, Samuel, Shemael heißt Gott hat erhört, das hängt auch damit zusammen, aber hier Simon und Petrus, der Fels, die Erhörung. Und dieser Petrus, er war ja ein ganz besonderer Jünger, auch galt als der Sprecher des Jüngerkreises, wird oft an erster Stelle genannt, wenn die Jünger aufgezählt werden, ich denke meistens sogar. Aber auch er wird in seiner menschlichen Schwachheit geschildert. Es wird nicht verschwiegen in den Evangelien, als er den Herrn verleugnet hat. Aber dann hat er Buße darüber getan und der Herr hat ihn wieder neu eingesetzt zu seinem Dienst. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Wir kennen das, denke ich, aus dem Wort Gottes alles. Und dieser Petrus schreibt nun in Vollmacht, inspiriert vom Heiligen Geist, diese beiden Briefe. Und dann heißt es Apostel. Apostel, der Gesandte. Ein Apostel hat jemanden, der ihn sendet. Der Apostel handelt nicht in eigener Vollmacht, sondern immer in der Beauftragung durch einen Herrn, der ihn sendet. Ja. Und so ist auch Petrus der Gesandte, ein Gesandter Jesu Christi. Es gab ja insgesamt 12 Hauptapostel, dann auch Paulus, Matthias, nachdem Judas ja durch Selbstmord geendet war, der Verräter Judas. Es gab auch noch weitere Apostel im Sinne von frühen Missionaren oder Gesandten, aber diese 12 Apostel, die sind ausgestorben mit der ersten Generation der Jünger. Da gibt es keine Nachfolger, denn Apostel, so steht in Apostelgeschichte 1 zu lesen, mussten Augen und Ohrenzeugen des Lebens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sein. Es kann keiner von den heutigen Apostelsektenführern behaupten, weder von den Neuapostolischen, noch von den katholisch-apostolischen, noch von den von den allgemeinen Apostolischen, wie sie alle heißen, diese Apostelsekten, auch bei den Charismatikern gibt es falsche, selbsternannte Apostel. Nein, Apostel, das war eine Gnadengabe, ein Dienst des ersten Jahrhunderts, die Augenzeugen des Herrn Jesus Christus. Und so steht auch hier Apostel Jesu Christi. Was heißt Jesus? Jesus heißt Heil, Rettung, Erlösung, das gleiche wie Jeschua oder Joshua, er ist der Erlöser, der uns freikauft von der Sünde. Und ich möchte auch immer Fragen an uns stellen. Petrus heißt der Fels und die Frage stellt sich, bin ich auch so ein Fels wie Petrus, obwohl er auch Schwachheiten hatte? Bin ich festgegründet im Herrn? Apostel heißt Gesandter. Und die Frage stellt sich an uns, bin ich auch ein Gesandter des Herrn Jesus? Oder handle ich in eigener Vollmacht? Bin ich mein eigener Auftraggeber? Oder frage ich den Herrn im Gebet, Herr, was willst du? Und Jesus heißt Retter. Ist Jesus auch mein Retter, mein Erlöser? Habe ich ihm mein Leben schon übergeben? Und Christus heißt Messias, gesalbter Heilskönig. Die Aussage Jesus Christus, das heißt schlicht und einfach Jesus von Nazareth, der als Mensch auf dieser Erde gewandelt ist, er war der von Gott gesandte Erlöser, Heilskönig Israels. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden. Der hat Befreiung von der Schuld, der hat ewiges Leben. Immer wenn gesagt wurde, in der frühen Christenheit, in der Bibel, Jesus Christus, dann heißt es, Jesus von Nazareth, er ist der Messias, den ihr erwartet habt und vielleicht immer noch erwartet, die Juden, die verstockt waren. Aber er ist schon gekommen, er hat euch freigemacht von Sünde, Tod und Teufel und euch den Weg zum Himmel geebnet. Jesus Christus. Und dann die Adressaten an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Das ist immer noch in Vers 1. Also es ist gut, wenn ihr es mitlest, habt ihr viel mehr davon. Ja. Hier steht jetzt an die Auserwählten. Eklektois im Griechischen. Gottes Ruf hat diese Menschen getroffen und sie sind zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu Christi geworden. Und sie waren auserwählt, ihm nachzufolgen. Es wird jetzt viel philosophiert über die Frage der Erwählung, gerade in kalvinistischen Kreisen, Brüderkreisen und so weiter. Man muss es ganz einfach sehen, wenn Gott einen ruft und ich sage dazu ja, bin ein Kind Gottes, dann bin ich auch auserwählt. Dann hat mich der Ruf getroffen und ich habe diese Erwählung angenommen. Und darüber hinaus sollen und brauchen wir gar nicht spekulieren. Hast du Jesu Ruf vernommen, dann folge ihm nach. Dann bist du auch auserwählt und dann darfst du dich auch dieser Erwählung freuen. Schlimm ist aber, wenn gesagt wird, der eine Teil ist jetzt erwählt und der andere, der ist von Anbeginn so verworfen, dass sie gar keine Chance haben, überhaupt auf den Bekehrungsruf zu antworten. Das führt zu einer schlimmen Lehre, einer Zweiklassentrennung, wo man sagt, die eine Hälfte oder der größte Teil der Menschheit, die sind einfach schon vorherbestimmt zur Verdammnis, die haben überhaupt keine Chance, selbst wenn der Gnadenruf sie ereilt. Nein, das würde zu weit gehen, wenn man diese doppelte Prädestination lehrt, wie es etwa extreme Calvinisten tun, sondern wir sollen einfach den Rettungsruf hinaus verkünden und sagen, komm zu Jesus. Und wenn dann der Mensch durch die Tür eingegangen ist, Dann liest er auf der Rückseite der Tür, erwählt vor Grundlegung der Welt. Und damit soll es genug sein, diese Sache. Ja, da wollen wir nicht so viel spekulieren und Systeme aufbauen, wie es manche machen. Das auserwählte Volk Gottes. Und hier heißt es an die auserwählten Fremdlinge. Fremdlinge. Warum Fremdlinge? Nun, die Gemeinde des Herrn, sie ist eine Pilgergemeinde, eine Fremdlingschaft in dieser gottfernen Welt. Wenn wir zu Jesus hier gehören, sind wir alle Fremdlinge. Geht einmal in die Stadt und sagt, was von Jesus, werden euch heute viele ganz komisch angucken. Man fühlt sich dann sehr schnell fremd. Aber der hat uns einen Missionsauftrag gegeben. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Wir dürfen noch viele einladen, dass auch sie auf die Seite des Siegers Jesus Christus treten. Fremdlinge, das zeigt uns aber auch, dass unsere Heimat woanders ist, als hier auf dieser vergehenden Erde, dass unser Erbe im Himmel ist. Und darauf dürfen wir uns freuen. Lebst du auch so, dass du dir bewusst bist, dass du hier keine bleibende Stadt auf Erden hast, dass deine Heimat im Himmel ist? Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien und so weiter. Das sind 5 römische Provinzen in Kleinasien, in der heutigen Türkei, wo auch die Sendschreiben in der Johannesoffenbarung lokalisiert sind. Und diese leben verstreut. Und auch hier heutzutage hat Gott seine Gemeinde verstreut an vielen Orten, in vielen Ländern, auch da, wo der Islam noch herrscht, wo der Kommunismus noch herrscht. Der Islam wird wahrscheinlich bis zum Ende auch bestehen, weil das auch eine antichristliche Religion ist. Aber überall hat der Herr seine Leute, wenn sie auch manchmal sich verstecken müssen. Und der Herr wird auch dann wissen, wenn sie sich nicht bekennen können zum Herrn, ohne ihr Leben zu verlieren. Aber im Kleinen geschieht doch manche Evangelisation von Mensch zu Mensch, auch in diesen Ländern, wo dieser falsche Gott unter dem Zeichen des Halbmondes die Menschen versklavt. Dann der Vers 2. Diese Fremdlinge, die Gott, der Vater, ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Zunächst fällt uns auf, hier kommt der Vater vor, der Geist und der Sohn. Es gibt ja heute eine wachsende Zahl von Sekten und auch ehemals Gläubigen, die Dreieinigkeit Gottes bestreiten. Und wenn sie das tun, sind sie vom Glauben abgefallen. Das muss man ganz klar sagen. Wer nicht mehr lehrt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wie es auch hier in Vers 2 steht, ganz deutlich steht, der ist kein Christ mehr. Das ist ein Verführer, ein falscher Prophet. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber manche Namen werden uns vielleicht einfallen, mit denen wir früher einmal Gemeinschaft hatten und die dann plötzlich auch verführt worden sind und jetzt andere verführen und sagen, man darf nicht an dreieinigen Gott glauben, das ist eine heidnische Erfindung. Nein, es ist umgekehrt. Am Anfang war der dreieinige Gott von Ewigkeit her und dann haben manche Religionen das nachgeäfft mit ihren Göttertriaden, 3 Gottheiten und so weiter. Aber sie haben es nachgeäfft und es wird behauptet, die Dreieinigkeit hätte sich vom Heidentum her entwickelt. Nein, gerade umgekehrt. Das Heidentum hat es dem wirklichen Gott abgeschaut und hat versucht, das zu verfälschen. Indem dann nicht nur 3, sondern vielleicht 10 Gottheiten oder Tausende oder Millionen, wie im Hinduismus, verkündigt wurden. Ja. Es ist natürlich ein Gott, auch in der Heiligen Schrift, aber in 3 Personen. Und es steht auch ganz klar hier, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Wenn ihr es genau lest, werdet ihr es genau hier schon finden im 2. Vers. Nicht? Gott, der Vater, hat die Fremdlinge ausersehen. Ausersehen, das heißt vorausersehen. Das ist auch ein Begriff, diese Vorauserwählung oder Voraussehen Gottes, wo auch viel Lehren entwickelt werden drumherum. Es heißt ganz einfach, dass Gott allwissend ist, dass er vorausweiß, wer zu ihm kommen wird, aber dass er trotzdem den Entscheidungsruf hinaussendet, kehre um. Wir haben also auch eine Verantwortlichkeit, Ja zu sagen zu diesem Ruf Gottes. Und dann weiß er auch, wer sich bekehren wird. Aber wir können dieses Vatergeheimnis Gottes nicht auflösen. Also Gott ist allwissend und er hat uns vorausgesehen, durch die Heiligung des Geistes, in der Heiligung des Geistes heißt es sogar wörtlich. Was heißt Heiligung? Es wird ein bisschen viel, ja, Begriff für Begriff, aber wenn ihr so mitlest, dann könnte man es vielleicht besser verstehen. Heiligung heißt Absonderung. Absonderung von der Sünde, von dem, was in der Welt gottfeindlich ist. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, der uns innewohnt, durch die Wiedergeburt, kommt gleich noch der Begriff. Dann sind wir von der Welt so abgesondert, dass wir ein Fremdkörper geworden sind, Fremdlinge, und dass wir dann als Licht und Salz und Sauerteig in diese gottfeindliche Welt hineinwirken können. Hast du auch diese Heiligung durch den Heiligen Geist erlebt? Bist du schon ganz auf der Seite Jesu, auch in aller Anfechtbarkeit, die uns noch bleibt? Das kommt auch gleich noch näher ausgeführt. Aber doch, wenn in uns der Heilige Geist wohnt durch die Bekehrung und Wiedergeburt, dann sind wir auf der Seite Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Die Heiligung des Geistes, und wenn wir so leben, dann geht das Nächste daraus hervor. Ihr seht, wie hier eins aus dem anderen folgt, zum Gehorsam. Also wer zu Jesus gehört, der möchte ihm auch gehorchen. Und durch den Geist Gottes bekommt er auch die Befähigung, dem Herrn zu gehorchen. Gehorsam. Es gibt heute viele Menschen, die nennen sich Christen, aber sie gehorchen Gott nicht. Sie werfen seine Gebote über den Haufen. Sie nehmen das Wort Gottes nicht ernst. So wie ich gerade erwähnt habe, die Bibelkritiker, die dann das als nicht petrinisch, nicht paulinisch, nicht jesuanisch beiseite schieben, was ihnen nicht passt. Zum Beispiel die Worte über Homosexualität heutzutage. Es wird dann alles relativiert, es sei zeitbedingt oder sei nicht Pauluswort oder Petruswort, wie auch immer. Die Stellen, die einem nicht passen. Und so versucht der Teufel, das Wort von vornherein zu entwenden. Und deshalb ist so viel Unglaube, gerade auch in unserem Land, wo die Bibelkritik besonders verbreitet ist. In den USA zum Beispiel gibt es viel mehr bibeltreue Hochschulen als bei uns hier, ja, zum Beispiel. Aber bei uns ist der Schaden ganz besonders groß in Deutschland. Und wir können nur beten um eine neue Erweckung, auch in unserem Volk. Zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Was heißt Besprengung? Im Alten Testament, im Alten Bund, wurde das Volk besprengt mit dem Blut von Opfertieren zum Beispiel. Es sollte die Reinigung symbolisieren, den Bund Gottes mit seinem Volk, dass die Menschen ganz sich dem Herrn weihen möchten. Und im neuen Bund werden wir nicht mehr mit Tierblut besprengt, sondern wir werden im geistlichen Sinne besprengt mit dem kostbaren Blut unseres Heilandes, Jesus Christus. Das heißt, wer sein Opfer am Kreuz angenommen hat, das Kreuz von Golgatha, wo Jesus sein Blut für uns vergossen hat, der gehört zum Heiland, zum Erlöser. Der ist Fremdling in dieser Welt, weil er herausgerettet wurde aus der Welt der Sünde und sein Leben übereignet hat, dem, der uns die himmlische Herrlichkeit verheißen hat und die himmlische Wohnung zubereitet. Und nun lesen wir weiter noch den Segenswunsch. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gnade, das heißt eine unverdiente Rettung, die wir erfahren. Wir können uns das Heil nicht selber erwerben oder erkaufen. Und Frieden, das ist ein Zustand völliger Ruhe und Geborgenheit. Der vollkommene Heilszustand, Shalom, wo wir ja, zur Ruhe eingehen, wie es mal im Hebräerbrief heißt, wo unser Herz unruhig war vorher, aber jetzt ruht es im Herrn. Alle meine Unruhe ist zur Ruhe gekommen in Jesus Christus. Und das wünscht der Apostel Petrus, durch den Geist Gottes inspiriert, dieser verfolgten Gemeinde damals und auch heute. Auch heute gibt es viel Verfolgung in islamischen Ländern, in Nordkorea und so weiter. Und das werden wir jetzt dann demnächst noch mehr hören. Das war also die Einleitung, ganz kurz etwas davon zugesagt. Und jetzt Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt ist schon die ganze Erlösung erwähnt worden in der Einleitung. Und daraus folgt Lob, Dankbarkeit, was der Herr alles für uns getan hat. Und deshalb jetzt das Lob. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Auch hier die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch den Vater nicht. 1. Johannes 2. Also auch hier wieder die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Deshalb hat der Islam auch den Vater nicht, sondern einen falschen Gott, weil sie den Sohn nicht haben. Genauso die Zeugen Jehovas, genauso die liberalen Theologen. Jeder, der die Gottessohnschaft Jesu ablehnt, hat auch nicht den wirklichen Gott, den Vatergott der Bibel, sondern einen selbstgemachten Götzen. Darf man das heute noch so deutlich sagen? Ich denke, es ist die biblische Wahrheit. Hier steht also, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist Herr. Ist er auch Herr deines Lebens? Und Jesus Christus, so heißt es weiter, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also der Vater ist gelobt, der uns so zu dieser Hoffnung wiedergeboren hat. Und zwar nach seiner großen Barmherzigkeit. Die Wiedergeburt, die Rettung ist immer ein Geschenk. Wir können es uns nicht erarbeiten. Viele meinen ja, sie können sich den Himmel erarbeiten. Durch selbstgemachte Werke, durch irgendwelche religiösen Leistungen, durch fromme Rituale, durch kirchliche Traditionen. Aber hier steht, nach seiner großen Barmherzigkeit. Es ist Gnade und weiter nichts. Ein Geschenk Gottes und wir dürfen es annehmen. Die Werke, die folgen dann aus dem Glauben. Aber sie sind niemals die Voraussetzung für die Rettung, sondern die Folge des Errettetseins. Die Werke sind die Folge des Errettetseins, dass wir aus Liebe und Dankbarkeit an Jesus nachfolgen, im Gehorsam gute Werke vollbringen. Nach seiner großen Barmherzigkeit hat Gott uns wiedergeboren. Ich habe jetzt kürzlich mal eine Statistik gelesen in einem Buch von Wilfried Block über Gemeindeaufbau. Da schreibt er, das ist jetzt, soll mal so zum Nachdenken anregen, in einem Dorf leben 3000 Kirchenmitglieder. Von diesen 3000 Kirchenmitglieder gehen, wenn es hochkommt, 300 in die Kirche. Von diesen 300, die in die Kirche gehen, sind 300 aktive Mitarbeiter und aktiv engagiert. Und von diesen 30 aktiven Mitarbeitern sind 3 wiedergeboren durch den Geist Gottes. Das ist jetzt natürlich eine etwas gewagte Schätzung, ja? Aber versteht ihr, was damit gesagt wird? Kirchliche Mitgliedschaft, selbst Mitarbeit heißt noch nicht, dass alle wiedergeboren sind. Die Zahlen könnt ihr jetzt wieder vergessen, aber so in der Relation. Und auch der bekannte Evangelist und gesegnete Evangelist Wilhelm Pahls hat einmal in einem Vortrag, wo ich selber zugehört habe, gesagt, er schätzt nach seinen vielen Reisen, die er gemacht hat, dass in Deutschland vielleicht noch 2-3% der Bevölkerung wirkliche wiedergeborene Christen sind. Und die anderen wahrscheinlich alle irgendwelche frommen oder unfrommen Karteileichen. In USA dürften es vielleicht mehr sein, vielleicht 5-10%. Ich war jetzt zweimal drüben. Man hat da viel mehr Glauben, auch wenn man hinkommt, sogar in Raststätten. Früher findet man wirklich christliche Bücher und so. Das kann man bei uns lange suchen. Ja, da findet man andere Dinge. Aber kaum noch etwas vom Wort Gottes. Wir sind ein gottloses Land, wo jetzt schon schwarze und braune und farbige Menschen kommen, um uns hier zu missionieren. So weit ist es gekommen. Ne? Wir freuen uns natürlich über jede Versammlung, wo so viele zusammenkommen wie heute. Aber das ist oftmals in vielen Gemeinden schon eine Ausnahme, dass sich noch einige versammeln. Aber hier steht wiedergeboren. Was heißt eigentlich Wiedergeburt? Johannes 3, da sagt der Herr Jesus zu Nikodemus, es kann niemand ins Reich Gottes kommen, wenn er nicht wiedergeboren wird durch Wasser und Geist. Durch die Reinwaschung, durch das Wort Gottes im Wasserbad und durch den Geist Gottes, der im Herzen wohnt. Unser Leben soll wirklich ganz Jesus gehören, dass er durch den Heiligen Geist in uns wohnt, uns bestimmt, uns leitet, unser Herr ist. Das ist dann Wiedergeburt, Bekehrung, Abkehr vom alten Sündenwesen, vom Bösen, das uns angehaftet hat, von unserer Adamsnatur her. Und Hinkehr zu Jesus Christus ist die Bekehrung. Und dann auch ihn bitten, Herr, nicht mehr ich lebe, sondern du. Sei nun du der König in meinem Herzen, regiere mich. Und ich bete täglich, ich lese sein Wort, ich frage ihn in allen Dingen, dass er mich leiten möge. Das ist Wiedergeburt. Johannes 3, lest einmal dieses wichtige Kapitel. Und ohne Wiedergeburt, auch ohne Heiligung, wird niemand den Herrn sehen, werden wir auch noch dazu hören. Und er hat uns wiedergeboren, Gott der Vater, durch Jesus Christus zu einer lebendigen Hoffnung. Und das heißt nicht zu einer toten Hoffnung. Viele haben heute irgendeine Hoffnung. Ja, zum Beispiel die Hoffnung, dass morgen schönes Wetter ist oder dass nächste Bundeskanzler vielleicht noch besser ist als der jetzige oder die jetzige. Gibt ja jetzt auch schon Kanzlerinnen. Und die Hoffnung, dass der, wie heißt der Verein in Stuttgart, der VfB gewinnt. Also das sind jetzt banale Dinge, aber es gibt auch Hoffnungen, dass man durch das Tun guter Werke in den Himmel kommt oder dass man durch die Kindertaufe schon wiedergeboren ist und in den Himmel kommt, ohne Glauben. Oder dass man, wenn man jeden Tag irgendein Gebetsritual vollzieht, in den Himmel kommt, auch wenn das Herz vielleicht gar nicht dabei ist oder was auch immer. Aber hier steht eine lebendige Hoffnung und diese lebendige Hoffnung, die darf der haben, der wirklich wiedergeboren ist durch Wasser und Geist. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Es ist nicht die Hoffnung des Hinduismus, des Buddhismus, des Islam auf eine irgendwelche erfundene Götterwelt oder eine Auflösung. Buddhismus heißt Auflösung ins Nichts. Hinduismus, da kommt man irgendwann zu verschiedenen Geistern dann oder beim Islam in ein sehr irdisches Paradies, was nichts mit dem wirklichen Himmel zu tun hat. Nein, hier ist eine lebendige Hoffnung mit einem unverwelklichen Erbe, einem unbefleckten Erbe, wie wir gleich noch hören werden. Und diese Hoffnung können wir nur deshalb haben, weil wir einen lebendigen Herrn haben. Mohammed ist gestorben, Buddha ist gestorben, Konfuzius ist gestorben, Lao Tse ist gestorben und wie sie alle heißen. Keiner davon ist auferstanden. Keine Religion könnte das behaupten, dass ihr Gründer wirklich auferstanden sei. Allein Jesus von Nazareth ist auferstanden und hat sich dadurch als der Christus, der Messias, erwiesen. Und diese Hoffnung haben wir deshalb durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Auferstanden am dritten Tag, dem ersten Tag der Woche und erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, heißt es, und auch anderen Zeugen, 1. Korinther 15. Und da haben viele noch gelebt, die konnte man fragen und sie waren bereit, für diese Botschaft in den Tod zu gehen. Es war keine Illusion, keine Halluzination, sondern eine wirkliche Erscheinung, eine Begegnung mit Jesus, der dann sogar vor ihren Augen gegessen hat, den man anfassen konnte, dieser Auferstehungsleib. Ist also nicht irgendwie eine Vision oder etwas gewesen, sondern eine wirkliche leibliche Auferstehung mit einem neuen verklärten Leib, der auch durch die Tür gehen konnte, aber doch auch physisch erkennbar war. Das übersteigt auch unsere Vorstellungskraft, aber bei Gott, der ja die ganze Welt geschaffen hat, ist das keine Unmöglichkeit. Und er hat Möglichkeiten, uns einen Auferstehungsleib zu schenken, was wir uns hier jetzt gar nicht vorstellen können. Es wird in 1. Korinther 15 mit schwachen menschlichen Worten angedeutet, wo es etwa heißt, es wird gesät verweslich und auferweckt unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit, auferweckt in Kraft und gesät, glaube ich, noch in Schande und auferweckt in Ehre, ja, sinngemäß. Also es ist ein ganz neuer Leib, der mit diesen irdischen Maßstäben nicht vergleichbar ist. Freust du dich auch auf diesen Auferstehungsleib? Hast du diese himmlische Hoffnung? Eine große Freude, die da auf uns wartet. Und das wird in Vers 4 dann noch weiter ausgeführt, wenn wir lesen, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Ist es nicht wunderbar, dass Gott ein Erbe für uns im Himmel aufbewahrt, schon vorbereitet hat für die Gläubigen? Und es heißt ja auch einmal, der Herr Jesus sagt, es in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Also dürfen wir uns jetzt nicht zu irdisch vorstellen, diese Wohnungen, aber doch so, dass auch man sich da erkennen kann, dass man auch seinen Bereich vielleicht hat und doch Gemeinschaft mit allen Gläubigen und erlösten Seelen. Es haftet uns ja nichts mehr Unreines an. Alles, was hier noch auch bei Christen ist, so an übler Nachrede, an Neid, an Geiz und was auch uns immer wieder noch anhaftet für Dinge, fleischliche Dinge, das wird ja dann im Himmel abgetan sein. Und da werden wir uns nicht fürchten müssen, den Christen von der anderen Gemeinde da irgendwo zu treffen, sondern wir freuen uns, dass es auch andere Christen gibt und alles, was unrein war, ist dann abgewaschen. Deshalb heißt es hier auch ein unvergängliches Erbe. Also ganz allgemein gesagt zunächst, es vergeht nicht. Das irdische Erbe, das kann sehr schnell verbraucht sein. Wissen wir ja, wo die Motten und der Rost das auffressen oder die Räuber kommen und stehlen. In der Bergpredigt wird das beschrieben. Nein, dieses Erbe ist unvergänglich und ewig und auch unbefleckt, das heißt rein. Kein Schmutz, kein Makel, kein Fehler haftet diesem Erbe im Himmel an. Und unverwelklich. Alle Blumen, die hier so wunderschön jetzt gerade wieder im Frühling anzuschauen sind, verwelken innerhalb weniger Tage oder Wochen. Aber die himmlischen Paradiesesblumen, so möchte ich es einmal etwas poetisch sagen, die verwelken niemals. Diese Bäume am Fluss des Lebens, die in der Offenbarung beschrieben sind, sie tragen 12-mal im Jahr Frucht, ein wunderbares Bild für das ewige Leben, was uns auch da gegeben ist, wo auch keine Krankheit, kein Leid, kein Tod, keine Vergänglichkeit, keine Schmerzen mehr sein werden. Und das schreibt uns hier das Wort Gottes, bevor es dann auch ums Leiden geht im weiteren Verlauf. Große Bedrängnis, große Verfolgungen, die Gemeinden aller Jahrhunderte, auch schon im ersten Jahrhundert, getroffen haben. Aber dieses Erbe ist im Himmel aufbewahrt. Und liebe Geschwister, das kann uns keiner nehmen, auch nicht der Folterer, der die Gläubigen jetzt in Nordkorea zu Tode foltert und peinigt. Auch nicht der Mörder, der ihnen Kugeln in die Brust schießt oder sie in die Grube wirft. Ein wunderbares Erbe, das uns keiner nehmen kann. Denn es ist im Himmel aufbewahrt. Keine irdische Macht kommt heran, kein Antichrist, kein falscher Prophet, keine Hure Babylon kann uns das rauben, wenn wir auf der Seite Jesu Christi allein stehen, allein Jesus Christus. Und das wird weiter tröstlich ausgeführt in Vers 5. Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit oder auch zum Heil, die Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Hier steht etwas Tröstliches, nämlich, dass Gott uns bewahren kann. Manche haben auch da eine Lehre draus gemacht von der Unverlierbarkeit des Heils. Ich denke, das überdehnt diese Stelle. So viel steht hier nicht. Muss man vorsichtig sein mit solchen extremen Systemen. Sondern hier steht einfach, Gott kann uns bewahren. Wir brauchen nicht in dauernder Angst leben. Er hat uns verheißen, keiner wird euch aus meiner Hand reißen. Wenn wir selber nicht abfallen, die Bibel spricht auch vom Abfallen, müssen wir auch sehen, es gibt eben beide Seiten, nicht eine einseitige Lehre entwickeln. Das ist immer wieder meine Warnung, in vielen Kreisen gibt es dann so einseitige Systeme und so weiter. Hier steht einfach, habt keine Angst, der Herr wird euch und kann euch bewahren, kann euch auch Kraft schenken, wenn Bedrängnis ist. Und das geschieht eben durch den Glauben, das heißt, wenn wir fest vertrauen auf den Herrn, nicht wankend werden. Und auch da kann er uns durch seine Barmherzigkeit und Kraft, durch den Heiligen Geist, stärken, jeden Tag neu stärken. Wir dürfen darum bitten und er wird uns auch stärken. Durch den Glauben aus Gottes Macht, nicht aus eigener Macht, werden wir bewahrt zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Jetzt ist vieles noch verborgen. Unser Heil ist oft noch so wie in einer Kammer, so verschlossen, noch nicht so sichtbar nach außen. Aber es ist vorhanden. Und wenn wir hier noch viel Mühsal, Verspottung, Verfolgung und das alles erleben müssen, aber die Seligkeit ist bereitet. Keiner kann uns das rauben. Auch der Teufel nicht. Wenn wir festbleiben in Jesus. Deshalb sagt der Herr auch in Johannes 15, bleibet in mir. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeschnitten, weggeworfen. Bleibet in mir. Und das dürfen wir bitten, dass er uns die Kraft auch selber schenkt, dass wir in ihm bleiben. Und so ist es ein Geben und Nehmen. Der Herr ist der, der gibt und wir dürfen empfangen und im Gehorsam ihm wieder zurückgeben, was er uns aus seiner Kraft schenkt. Und jetzt kommt ganz konkret auch der Trost in der Bedrängnis, und zwar in Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen. Das ist doch ein großer Trost, wenn hier Gott durch seinen Apostel Petrus uns die Relationen vor Augen führt, also die Gewichtung gibt, den Unterschied nämlich zwischen Zeit und Ewigkeit. Was ist länger, unsere irdische Lebenszeit oder die Ewigkeit? Ja, eine dumme Frage, ja. Ewigkeit. Und deshalb steht auch hier, die er jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein, wohl traurig, sein soll, traurig sei in mancherlei Anfechtungen. Unser Leben hier, liebe Geschwister, ist ja nur eine Prüfungszeit für die lange, lange Ewigkeit, die eben nie endet, wie das Wort schon sagt. Und so, wenn wir das in dieser Relation, in diesem Verhältnis sehen, dann wird es alles viel leichter zu ertragen. Wir haben hier auch schon viel Freude. Es ist doch wunderbar, wenn wir jetzt hinausgehen, diesen Frühlingstagen, die Vögel singen hören. Ich habe es noch selten so intensiv singen gehört wie dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Vielleicht ist jeder Frühling so und immer wieder neuen Wunder natürlich. Auch die Blumen. Es gibt so viel, woran wir uns freuen können in dieser Schöpfung. Auch unsere Familie und so weiter. Aber die Ewigkeit, ja, das ist unvergleichlich schöner noch. Ich sage es jetzt mal ganz poetisch, Himmelsblumen, Himmelsklänge, eine unbeschreiblich schöne Musik. Ich will jetzt nicht übers Wort hinausgehen, ja, aber was immer man sich so vorstellen mag, die Bibel sagt ja manches dazu. Und es wird uns da auch nicht langweilig sein, sondern es wird unendlich viel zu entdecken geben. Unser Leben hier reicht nur aus für einen, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Berufe. Wie viele würden gern alle Berufe durchprobieren, würden gern alle Planeten studieren, die es hier gibt im Kosmos. In der Ewigkeit werden wir Zeit haben für die himmlischen Welten, wozu wir hier überhaupt nie kommen würden in dieser irdischen, geschöpflichen Daseinsweise. Und das macht es uns auch leichter, Leiden zu ertragen, wenn Bedrängnis kommt. Die Himmelshoffnung gibt uns Kraft für das Erdenleid. Und Vers 7 lesen wir dann, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Anfechtungen, von denen hier die Rede ist, kann man auch mit Prüfungen übersetzen. Sie dienen dazu, uns, wie soll ich sagen, zurechtzuschleifen wie einen Diamanten. Ein Diamant ist ja, habe ich mal sagen lassen, das härteste Material, aber es entsteht durch großen Druck und durch Schleifarbeiten. Und auch unser Leben ist so ein Material, das Gott zurechtschleift, durch mancherlei Nöte, Sorgen, Anfechtungen, auch Versagen, aber wo wir dann umkehren dürfen und ihn um Vergebung bitten. Und hier wird das Bild vom Gold verwendet. Ich bin jetzt kein Goldschmied, aber in Pforzheim gibt es ja viele, meiner Heimatstadt. Und so wie ich das als Laie einschätze, wird es ja dann, wie es auch hier steht, durchs Feuer geläutert. Also durch große Hitze werden dann diese Schlacken ausgebrannt. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ist jemand da, der das beruflich macht. Werden also die Schlacken ausgebrannt und dann trennt sich das offensichtlich, ja, und dann wird das Gold immer reiner, je mehr das dann so durchs Feuer hindurchgeleitet wird. Und das ist ein wunderbares Bild für unser Leben. Der Glaube, der wird als echt und kostbarer befunden, wenn er sich in den Anfechtungen bewährt. Es ist ja leicht zu glauben, wenn es uns gut geht. Ja, Gott hat mir wunderbar alles geschenkt. Reichtum, Gesundheit, Freude, Vergnügen vielleicht sogar, denken manche. Aber wenn dann wirklich Krankheitsnöte kommen, Verluste im Leben und was auch immer, dann zeigt sich, wer wirklich glaubt. Dann zeigt sich übrigens auch, wer wirklich unser Freund ist. Ja. Ich habe gerade in Zeiten der Not erleben dürfen, wer wirklich da noch zu mir gehalten hat und wer nicht. Das war dann vielleicht ein Drittel von denen, die vorher dabei waren. Immerhin, ja, kann man dankbar sein, wenn es noch so viele sind. Aber das sind dann diese Prüfungsfeuer, auch unser Glaube, ob der dann trägt, wenn auch Nöte kommen. Das Gold, das durchs Feuer gelautert wird, und alles geschieht zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Das ist unser Ziel, ihn zu loben, zu preisen und zu ehren. Wenn er geoffenbart wird, dann, wenn das Unsichtbare für uns sichtbar wird in den himmlischen Welten. Und darüber geht auch der nächste Vers, Vers 8. Seht also, wie wunderbar eins aus dem anderen hervorgeht. Also wirklich Gottes Wort, kein Mensch hätte das so formulieren können. Gott hat zwar seinen Boten gebraucht, er hat es ihm aber Wort für Wort eingegeben. Es geht alles völlig harmonisch auseinander hervor, dieser Brief. Und so lesen wir dann in Vers 8, ihn, nämlich Jesus Christus, der dann offenbart wird, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ja, nur die Generation, die damals mit ihm gewandelt ist, hat ihn gesehen. Viele haben ihn angenommen, sehr viele aber ihn leider auch abgelehnt. Und durch das Zeugnis der Apostel und auch anderer Jünger wurde die Botschaft hinausgetragen. Und Gott beglaubigt sich durch sein Wort, hat sich auch gerade in der ersten Generation durch vielerlei Zeichen und Wunder beglaubigt, auch noch durch die Apostel. Ist ein heikles Thema, aber ich denke, Gott kann auch heute noch Wunder tun. Wer wollte es ihm einschränken? Aber wir sollen keine Zeichen- und Wundersucht entwickeln, wie es manche Kreise praktizieren. Ja. Das wäre jetzt ein Thema für sich. Aber wir müssen nicht irgendwelche übernatürlichen Dinge sehen, um an Gott zu glauben, sondern wir können auch so glauben, wie es Gottes Wort sagt, was nämlich heißt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Also das größte Wunder sind Jesu Wunden. Und wenn wir Befreiung von unserer Schuld und Sünde erleben durften, ein befreites Gewissen, wenn wir den Sinn des Lebens in Jesus gefunden haben, dann ist das das größte und wichtigste Wunder. Brauchen wir keinen Sensationspredigern hinterherlaufen, die sagen, kommt jetzt zu einer Massenheilung und dann fallt ihr auf den Rücken und es geht euch besser. Das ist sowieso ein Zeichen des Gerichts, was ich immer wieder betone. Jesaja 28, Vers 13, wo sie verstrickt und gefangen werden und rücklings fallen. Sondern wir glauben an ihn, auch wenn wir ihn nicht leiblich gesehen haben, aber wir haben sein Wirken doch vielfältig erlebt. Auch ich habe in meinem Leben viele Führungen des Herrn erleben dürfen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wirklich Tag für Tag, lass mich Stück für Stück führen. Herr, leite mich auch heute. Und wunderbar, wie hier wie ein Puzzlestein das ganze Leben sich dann entfaltet. Es gibt auch immer wieder Niederlagen. Aber das ist dann oft eine Folge von Untreue, die es auch im Christenleben ab und zu geben kann. Aber dann darf man wieder aufstehen und umkehren und dem Herrn wieder ganz neu und mit neuer Kraft dienen. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Kannst du das auch sagen, du hast den Herrn Jesus lieb? Manchmal ist es leichter, jemand Unsichtbares zu lieben, als jemand Sichtbares, aber davor warnt uns der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief. Er sagt, wer sagt, er liebt seinen Bruder, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, so steht es da. Ja. Also, wenn wir Jesus lieb haben, dann sollen wir auch den Bruder und die Schwester im Herrn lieben. Auch wenn es uns zugegeben nicht immer leicht fällt, bei manchen lieben Geschwistern, die vielleicht wunderlich sind. Ich bin auch so ein wunderlicher Bruder manchmal, ich weiß. Ich hoffe, wir können uns trotzdem lieb haben. Aber ich sage euch ein Geheimnis, wenn der Herr Jesus dazwischen tritt, man denkt, da steht der Herr Jesus dazwischen und er verbindet uns, dann wird es wesentlich einfacher. Und dann kann er uns durch seinen Geist verbinden. Dann lesen wir weiter in Vers 8. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Hier steht Soteria, also das Heil auch, die Erlösung, alles das ist hier mit Seligkeit gemeint. Endlich befreit von den Bindungen Satans, endlich befreit von den Lasten der Sünde, endlich befreit von der Furcht vor der Hölle, endlich beim Herrn. Und nun kommt noch gewissermaßen ein Nachwort hier in diesem ersten Abschnitt. Da geht der Blick zurück zum Alten Testament, zur hebräischen Bibel. Es wird ein Schriftbeweis geführt. Apostel Petrus schreibt ja auch für Judenchristen, aber auch für Heidenchristen. Es geht an die gesamte Christenheit, diese ganzen Briefe, die ja im Neuen Testament sind, mit Schwerpunkten natürlich hier. Aber hier kommt jetzt der Schriftbeweis auch. Nämlich der Schriftbeweis, dass der Messias nicht nur ein Herrlichkeitsmessias ist, sondern auch ein Leidensmessias. Denn die Juden, auch heute noch in Israel, erwarten den Messias, der sein Reich aufrichtet, der alle Feinde hinwegfegt. Früher waren es die Römer, heute sind es jetzt die Palästinenser und die arabischen Stämme außenrum. Das ist dieser Herrlichkeitsmessias, den viele auch in Israel heute erwarten. Aber zuerst musste der Messias als der leidende Gottesknecht erscheinen. Und darauf weist nun der folgende Abschnitt hin, wenn wir lesen in Vers 10 folgende. Nach dieser Seligkeit oder Erlösung haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Was heißt das? Das heißt, dass schon im Alten Testament Jesus Christus begegnet durch die Propheten, hat er sich geoffenbart und hat ihnen gezeigt, dass er kommen wird als der leidende Gottesknecht. Welches Kapitel ist da besonders charakteristisch und wichtig? Jesaja, vor allem das Kapitel 53. Vielleicht lesen wir daraus aus Zeitgründen jetzt nur wenige Verse. Jesaja 53. Aber wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann folgt auch noch, wie im Psalm 22, da wird es noch ausführlicher beschrieben, dem Leidenspsalm Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, fängt er an. Und so auch in Jesaja 53, als er gestraft und gemartert wurde, steht in Vers 7, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Und dann heißt aber, aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen, und sein Geschlecht, wer will es beschreiben? Und dann heißt in Vers 11, Jesaja 53, Vers 11, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Also hier ist schon im Alten Testament ganz klar der Hinweis auf den Erlöser, der stellvertretend für die Sünden der Welt stirbt. Und es wird für alle wirksam, dieses Opfer des Gottesknechtes am Kreuz, für alle die wirksam und auch nur für die wirksam, die es auch im Glauben annehmen. Hast du das Opfer Jesu schon angenommen? Nur dann hast du Befreiung von Sünde und Schuld. Es wurde nicht nur die Leiden vorausgesagt, die über Christus, also den Messias, kommen sollten, steht hier, sondern auch die Herrlichkeit danach, auch die Auferstehung. Gerade im Psalm 22, du wirst mich nicht der Grube überlassen, heißt da. Ja. Also die Auferstehung schon im Alten Testament angedeutet, die Auferstehung des Messias und viele weitere Stellen, die das prophezeien. Und dann noch Vers 12, der abschließende Vers jetzt für heute Abend. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch Engel begehren zu schauen. Ja, so wie es auch im Hebräerbrief heißt, die Gerechten des Alten Bundes, sie haben die Dinge vorausgeoffenbart bekommen, aber sie haben es noch nicht geschaut. Aber in dieser Generation, im ersten Jahrhundert nach Christus, diese Apostel und Propheten des Neuen Bundes, sie haben es geschaut, es ist uns jetzt geoffenbart worden. Die Erkenntnis ist gewachsen, der Messias ist gekommen. Wir sind die neue Heilsgemeinde, zusammengesetzt aus den Gläubigen, aus den Juden und den Heidennationen. Epheser 2, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen. Die Gemeinde des Neuen Bundes wird gesammelt. Und das werden wir dann auch in Kapitel 2 hören. Das Neue, das geistliche Gottesvolk, das allgemeine Priestertum. Wunderbar, was uns hier im ersten Petrusbrief, auch in diesen wenigen ersten Versen jetzt schon alles vor Augen gemalt wurde, über unsere Erlösung, über unsere Hoffnung, über unser Heil. Möge der Herr schenken, dass wir es weiter in den Herzen bewahren und ihm in Liebe und Treue nachfolgen. Amen. Ich möchte bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus und seine völlige Erlösung erworben hast. Und sollte jemand hier sein, der noch nicht dein Kind ist, so sprich jetzt auch zu dieser Seele und rette sie. Und alle, die wir dich kennen und lieben, bewahre in deiner Liebe, in deiner Kraft, in der Nachfolge, auf deinem Wege. Herr, segne uns jetzt auch in dieser Freizeit. Stärke jeden Einzelnen in dieser Woche, dass wir noch mehr dich lieb haben, Herr. Auch wenn wir dich jetzt nicht leiblich sehen, aber wir haben dich doch lieb und dafür danken wir dir. Amen.